Herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast. Heute mit einer wieder außergewöhnlichen Besetzung, nämlich heute Markus und Matthias wieder vor dem Mikrofon beziehungsweise hinter der Webcam-Kamera, je nachdem, ob man uns auf Spotify zuhört oder auf YouTube schaut. Wir sprechen heute in dieser Ausgabe über die neuen Abgaben, die es in Österreich jetzt gibt. Wir sprechen darüber, dass der BaFin-Chef vor LTIFs warnt. Ihr erinnert euch vielleicht, das sind die Dinger, die diverse Anbieter, vor allem aus Deutschland, als die neue Demokratisierung der Private Assets für Privatanleger anpreisen. Wir sprechen darüber, wie 6 Zahnärzte die Altersvorsorge von über 11.000 Zahnärzten in Deutschland verzockt haben. Und im Community-Blog, da schauen wir uns an, lohnt es sich dann auch im Alter von 50 Plus zu investieren. Das sind so ein bisschen unsere Themen und abschließend noch eine Bitte von mir direkt an euch. Kommentiert gerne unter diesem Podcast, ganz egal ob auf Spotify oder auf YouTube, wo und wie ihr uns denn hört. Also im Auto, am Weg zur Arbeit, beim Sport oder doch vom Fernseher. Würde uns brennend interessieren und damit, Markus, gebe ich das Wort an dich. Hallo, grüß dich.
Ja, servus, lieber Matthias, freut mich. Ist ein bisschen unique, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal diese eine bestimmte Folge gemeinsam hatten, wo der Philipp nicht dabei war. Also gerne auch in den Kommentaren schreiben, welche Folge das ist. Wir wissen es nämlich jetzt gerade, glaube ich, im Stegreif nicht auswendig. Freue mich auch, mit dir heute wieder eine Folge machen zu dürfen. Haben wir auch wieder einen sehr guten Mix aus österreichischen Themen und ein bisschen internationalen Themen. Aber ja, es ist auch wieder viel Schindluder dabei, würde ich sagen, wo wir wieder ein bisschen drüber reden können, was eigentlich alles so verkehrt läuft. Ich freue mich drauf. Let's go.
Absolut, starten wir gleich mit dem, was verkehrt läuft. Ich glaube, Sie haben das letztes Mal in der Folge auch schon abgesprochen, aber wir haben ein paar neue Abgaben in Österreich. Nämlich einmal die Streaming-Abgabe. Das ist einmal eine Abgabe, die für so Giganten vor allem wie Netflix und Co. geplant ist. Und dann haben wir auch noch die Paketabgabe, Markus. Welche der beiden, glaubst du, wird dich eher betreffen, beziehungsweise welche bringt deinen Puls eher zum Hörschlagen?
Ja, ich finde schon mal, wenn man groß ausholt, würde ich jetzt schon mal sagen, ist das schon wieder so eine Sache. Ich glaube, ich habe es auch mal kurz schon mit Philipp besprochen. Wir versuchen da auf Biegen und Brechen Steuereinnahmen zu generieren mit neuen Steuern, wo man sich schon hinterfragen darf, ist das zielführend, um ein Budget zu sanieren? Weil das ist ja im Endeffekt das Ziel des Ganzen, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Matthias. Ich glaube aber, diese Kleinigkeiten, was ja dann auch wieder ein paar Millionen ins Budget bringt, ist jetzt nicht der große Gamechanger. Am Ende tust du aber natürlich den kleinen Menschen, sage ich mal, in Österreich schon ziemlich weh. Ja, also einer, der viel Pakete bestellt, einer, der regelmäßig Serien schaut, den wird schon treffen. Auf deine Frage zurückzukommen, ich schaue verhältnismäßig sehr, sehr wenig Serien zurzeit. Mich trifft es bei Streamings jetzt nicht so schlimm. Bei Paketen ist es überschaubar. Also natürlich bestelle ich auch was. Wäre ungelogen, wenn das nicht so wäre. Es vereinfacht doch teilweise das Leben und es geht auch teilweise gar nicht anders. Du bekommst doch nicht alles jetzt ums Eck. Nur wie zielführend das ist, ist halt die Frage. Es wird mich jetzt nicht ärmer oder reicher machen, aber es ist halt immer, meine Intention ist immer auf der einen Seite, möchtest du ja die Menschen entlasten und dann kommt halt immer wieder retour, ja, wo du mehr zahlen musst. Das heißt, der ein oder andere hat dann mehr Ausgaben, der andere profitiert mehr davon. Das hängt immer ein bisschen vom Lebensstil ab, würde ich sagen, Matthias.
Ich finde ein Instagram-Reel oder ein TikTok-Video vom Andreas Babler sehr gelungen. Da wird er gefragt, nämlich ob jetzt nicht Angst hat, dass die Konzerne jetzt ihre Preise erhöhen, weil sie jetzt diese Abgabe da einführen. Und da sagt er ganz, ganz lässig, nein. Warum? Das Preise erhöhen, das haben sie in der Vergangenheit auch schon gemacht.
Das habe ich gesehen. Also, ja, es war auch ein kleiner Schmunzler, so wie jetzt, muss ich gestehen, weil es ist ein bisschen vermessen zu sagen, ja, weil wir es früher erhöht haben, steht uns das jetzt nicht mehr bevor. Naja, ich meine, am Ende wird es immer am Konsumenten abgewälzt werden und wenn irgendwelche Eingriffe sind, dann wird es wahrscheinlich auch tendenziell näher zu weiteren Preiserhöhungen kommen. Ja, also da ist es schon sehr gewagt, diese Aussage, wir haben es erst erhöht, wir werden es nicht erhöhen. Also, ja, Was glaubst du, Matthias? Hä?
Das ist so wie überall. Wenn Kosten steigen, muss ich auch schauen, dass mein Produkt entsprechend mehr abwirft, damit ich diese Kosten noch decken kann. Das ist so, als würde ich sagen, ich erhöhe jetzt quasi das Gehalt von meinen Mitarbeitern. Auf der anderen Seite, die Waren und Dienstleistungen, die ich vertreibe, die bleiben preisgleich. Kann ich machen, aber entweder habe ich dann keine Marge mehr oder ich zahle drauf und ein Unternehmer, der anders als der Staat jetzt Geld eigenständig erwirtschaften muss, der wird nicht draufzahlen.
Zumindest teilweise nicht. Manche sagen immer, wir geben das dann nicht eins zu eins weiter. Also dann drückt es halt ein bisschen auf die eigene Margen, wie du richtig sagst. Aber meistens wird das halt eins zu eins dem Endkonsumenten weitergegeben. Und gerade bei Großkonzernen, die werden sich dann jetzt nichts großartig antun. Für die ist ja auch der österreichische Markt, wenn man es jetzt mal, wenn man die großen Streamingdienste hernimmt, ein sehr, sehr kleiner Markt. Die werden sich denken, na gut, dann soll er das halt machen. Und wenn man da halt ein bisschen die Stellschrauben ein bisschen fester anziehen und dann geht das halt wieder, ja. Und am Ende hat es halt sehr wenig gebracht als Entlastung, ja. Im Gegenteil, es hat dann halt wieder, auf der einen Seite habe ich ihm entlastet, den Bürger, auf der anderen Seite habe ich ihm halt ein bisschen wieder was weggenommen. So, ja, das ist halt, wie man's sieht.
Genau, also diese Streaming-Abgabe die eine, die Paketsteuer die andere. Bei der Paketsteuer, da kritisiert auch noch der Rechnungshof, dass die inflationär wirkt, also genau das Gegenteil von dem, was jetzt eine andere Entlastung, nämlich die der Mehrwertsteuersenkung, die es auch gibt, eigentlich bringen soll. Also auch da sind zwei Maßnahmen, die sich eigentlich gegenseitig wieder aufheben. Was ist
Werbung? Ja, investiert in die Raketenwissenschaft!
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Die Folge eigentlich wieder mehr Bürokratie, Umstellungen, Personalaufwand dahingegen. Also eigentlich all das, was man von vornherein vermeiden wollte. Vor allem das Thema Bürokratieabbau hat sich ja die Regierung sehr stark auf die Fahne geheftet. Aber ja, es wirkt so, als würde plötzlich neue Abgaben wie eine nach der anderen kommen.
Ja, und es kommt halt ein kleiner Baustein dazu, da mal einer und da mal einer, und das im Endeffekt ist einfach Bürokratie. Ja, du bastelst da immer wieder irgendwo etwas dazu. Das ist, wie wenn ich da jetzt ein Haus habe, das gibt es seit 30 Jahren, und dann mache ich mir eine schöne neue Terrasse hin und dann reiße ich aber auf der anderen Seite einen Teil vom Haus wieder weg und dann fühle ich mich so, naja, irgendwie ist es nicht stimmig, ja, und ich brauche halt immer irgendwie, dann kommt der Statiker und sagt, ja, aber irgendwie geht das da alles nicht mehr so ganz, und irgendwie könnte man dann sagen, naja, so könnte man das auch zusammenfassen in einer gewissen Gesetzeslage oder in den, wie halt auch der Staat funktioniert, runter zum Endbürger. Und das ist halt dann schon ein bisschen kritisch zu sehen, weil es gibt sehr, sehr viel Potenzial, um gerade Bürokratie abzubauen. Aber wenn ich dann immer wieder neue Sachen einführe, oder die sind ja auch immer sehr erfinderisch, finde ich, in den Wörtern, also wie das dann heißt doch teilweise, mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein, aber gibt es ja so endlos lange Wörter, die kreiert werden für irgendwelche Abgaben, für irgendwelche Gesetzesbenennungen oder sonst was. Und das finde ich immer sehr belustigend, weil ich mir denke, die müssen auch ihren Spaß haben, wenn sie sich das ausdenken. Ja? Also gar nicht jetzt, kann man als Kritik natürlich sehen, aber ich finde es halt schade, weil es ist einfach so viele schwerwiegende Probleme, wie wir auch teilweise in dem Land haben, gerade eben aus der finanziellen Sicht. Da muss man halt größere Dinge auch einmal anpacken. Da muss man sich über vielleicht einmal Pensionen, Sozialsysteme, da muss man alles ein bisschen so relativieren und schauen, was kann man machen, entbürokratisieren. Ich glaube, da liegt viel Geld drinnen, ohne dass man jetzt der Bevölkerung großartig wehtun muss. Ja. Und ich weiß nicht, du hast das vielleicht auch mitgekriegt, du warst ja jetzt weg, aber wir hatten ja auch die Pensionserhöhung. Das hat auch durch das Land geschallt, wie so eine Ohrfeige. Ja. Also Pensionisten kriegen im Schnitt 2,95%. Und die Mindestpensionen kriegen tatsächlich die Inflation abgegolten, aber ab den Höchstpensionen gibt es ja Fixbeträge. Und auch da gab es ja massive Kritik, gerade vom Pensionistenverband, sowohl als vom ÖVP als auch SPÖ-Pensionistenverband, das kann ja nicht sein und wir Pensionisten müssen da drauf zahlen. Sehr, 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 sehr kritisches Thema. Du hast die einen und die anderen, ja. Man müsste sich dann nur anschauen, was diese Pensionserhöhung eigentlich kostet, ja. Und wir bewegen uns da natürlich schon im Milliardenbereich, wenn so kleine Steps angehoben werden, an die Inflation angepasst. Also, ja, das ist dann auch so ein kritischer Punkt. Aber ja, das sind halt die großen Themen, meiner Meinung nach, die mehr in den Fokus gerichtet gehören. Jetzt, wie gesagt, ich kann dir die Summe nicht eins zu eins sagen, vielleicht weißt du, Matthias, aber so eine Paketabgabe oder einen Streaming, beim Streaming mehr zu bezahlen, ist ja im Endeffekt, wir reden da von ein paar Millionen. Das ist jetzt nicht unbedingt, was einen Staat saniert.
Nein, ich glaube, es sind so dreistellige Millionenbereiche, die eingespart werden sollen.
200-300 Millionen habe ich gehört, sowas, ja. Deswegen habe ich es nicht gesagt, wenn ich ganz sicher bin, aber so im Bereich bewegen wir uns. Weil ist natürlich ein Geld, brauchen wir nicht reden, aber im Endeffekt.
Ich habe es jetzt, also Paketsteuer bringt so 1 Milliarde, doch ein bisschen mehr. Die sollte aber gleichzeitig eigentlich die Mehrwertsteuersenkung ausgleichen, tut sie aber nicht ganz, weil die Mehrwertsteuersenkung, die kostet unterm Strich 1,7 Milliarden. Also da ist eine Differenz von knapp gut 600 Millionen. Also eigentlich
Da findet man schon noch was, oder? Wo man wieder
was reinkriegen kann. Eben auch diese Streaming-Abgabe wird jetzt diese 600 Millionen Loch jetzt nicht ganz zumachen. Wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber zum Thema Pensionisten und Pensionen noch ganz kurz. Eigentlich, Markus, ist es ja ein enormer Schlag ins Gesicht von der arbeitenden Bevölkerung, die mehr arbeitet, mehr leistet, Überstunden macht. Wenn jetzt quasi das Versprechen jahrzehntelang war in der Pension oder generell die Pension wird stets um die Inflation erhöht, dann ist es eigentlich ein Schlag ins Gesicht, wenn jetzt plötzlich nur noch die Mindestpensionisten den Inflationsausgleich vollbekommen und alle drüber quasi geringer vergütet werden als die Inflation.
Ja, also das ist schon die Aufregung. Absolut, wir sind halt in einen Strudel mittlerweile angekommen, wo auch anscheinend Pensionisten ihren Beitrag leisten müssen. Das wurde ja auch ganz klar thematisiert, wir leisten unseren Beitrag quasi einmalig und dann wird es wieder abgegolten. Nur es ist ja nicht das erste Mal, dass es stufenweise quasi erhöht wird. Also Mindestpensionisten wurde per se immer die Inflation abgegolten. Bei Höchstpensionen war es eigentlich immer Richtung Fixbetrag, weil das einfach, wenn du es inflationär anpasst, auch die Steigerung natürlich um einiges höher wäre, prozentuell dementsprechend. Aber ich kann es auch nachvollziehen, teilweise, weil ich mir denke, es geht um dieses Versprechen, was du angesprochen hast. Auf einen Staat solltest du dich normal schon auch verlassen können. Und da geht es vor allem stark darum, dass du dann sagst, okay, wenn der mir das verspricht, Hausnummer auch, ich kann nach 40 Jahren in Pension gehen, Durchrechnungszeitraum zum Beispiel, dann ist es halt auch nicht schön, wenn du das halt 50 machen musst. Ne? Nur es geht sich halt einfach gewissermaßen für viele auch einfach nicht mehr aus, dass sie sagen können, wie gehen da jetzt? Und die gesetzliche Anpassung schreitet ja voran, auch bei Frauen gerade. Ne? Bei den Männern sind wir über 65, bei den Frauen arbeiten wir uns gerade Richtung 65 über die kommenden nächsten Jahre noch und dann sind wir faktisch bei 65 und dann sind die Stimmen ja schon laut, wo es Richtung 67 geht. Die ein oder anderen 70er habe ich auch schon mal kursieren gehört, nur das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr weit weg. Aber wenn man sich die Qualität des Lebens anschauen möchte und man geht wirklich ab nach der Schule jahrzehntelang faktisch arbeiten, um dann abgesichert zu sein und seine Pension, seinen Lebensabend genießen zu dürfen. Und dann gehen wir Hausnummer bis 70, zum Beispiel unsere Generation oder noch Jüngeren, die heute ins Berufsleben einsteigen mit 17, 18. Da ist es halt dann schon, wenn du jetzt mit 70 dann faktisch in Pension gehst, dann hast du, wie viele gute Jahre hast du dann noch? Ne? Da musst du einen guten Lebensstil gehabt haben, musst verschont gewesen sein von Unfällen, von Krankheiten, von weiß ich alles was. Dann hast du vielleicht noch gute 10 Jahre und dann war es das Thema eh schon wieder. Ja? Also ich meine jetzt wirklich in einem guten Verhältnis, dass du sagst, du kannst echt agil noch durchs Leben gehen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich getaktet. Nichtsdestotrotz, desto weiter du das nach oben verschiebst, desto weniger hast du natürlich auch von deinem Lebensabend, von der Lebensqualität, weil die Jahre in den 60ern, von 60 bis 70, sind in der Regel auch die, wo du eine Pension mal wirklich genießen kannst. Ja? Also ich habe es auch bei meinen Großeltern gesehen, die haben das genossen, das war wirklich einer der schönsten letzten Drittel ihres Lebens, könnte man sagen. Ja? Und ab 80, glaube ich, kommt dann also ein Punkt, wo es dann echt auch mal steil bergab gehen kann. Und desto weiter du das nach hinten verschiebst, desto blöder wird es natürlich. Aber aus der Perspektive des Drei-Säulen-Systems bei uns, der Perspektive unseres Umlagesystems, muss man halt sagen, es wird immer schwieriger, wenn du immer weniger Arbeitnehmer im Verhältnis zu Pensionisten hast.
Ja, und finde ich sehr schön, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass deine Großeltern da das schönste letzte Drittel ihres Lebens hatten. Ich finde es auch so schade, dass viele Leute dann so Ziele oder Wünsche nach hinten verschieben. Umso näher es zur Pension geht, desto eher hört man dann den Spruch, ja, wenn ich dann in der Pension bin, dann mache ich dieses und jenes. Ja, genau. Und dann denke ich mir immer, hey, du bist jetzt gesund. Du hast jetzt noch gute Knie, eine funktionierende Hüfte. Mach das jetzt. Was kostet das Ganze? Ja, vielleicht 3 Urlaubstage. Zum Beispiel ein Radurlaub in Südtirol. Wenn du das schon immer machen wolltest. Oder diesen Fahrradweg da in Venedig Richtung gerade runter über die alte Bahntrasse. Ja, dann mach das doch. Nimm dir 3 Tage Urlaub, mach es jetzt. Du bist jetzt gesund. Wer weiß, was in 5 Jahren überhaupt ist.
Es ist auch eine Geldfrage natürlich auf der einen Seite, aber wenn ich an meinen Island-Urlaub letztes Jahr zurückdenke, muss ich auch sagen, das war ein sehr agiler, sehr, sehr cooler Urlaub, so eine coole Landschaft, alles drum und dran. Nur ohne sich da agil fortbewegen zu können, ist es nicht dasselbe. Ja, so einen Urlaub wirst du wahrscheinlich im höheren Alter nicht mehr machen. Ja, du hast es auch angesprochen, ich mache es dann, wenn ich in Pension bin. Naja, viele sagen auch, sie kriegen jetzt Kinder und sagen, das machen wir dann alles nach den Kindern wieder. Ja, und dann ist halt auch die Frage, ob das dann noch in dem Ausmaß funktioniert. Ja, bin jetzt auch keiner, ich kann so ein Hybridmodell schon verstehen, dass man sagt, ja, man macht auch vieles später, man kann auch nicht alles gleichzeitig machen, aber wie du mich kennst, Matthias, du weißt, ich bin jetzt auch nicht abgeneigt, unbedingt die Welt zu erkunden, dementsprechend bin ich auch eher der Typ, der sagt, das schaue ich mir jetzt an, ja. Und ich weiß ganz genau, dass das auch viel eben nicht nur eine Geldfrage, sondern auch eine Gesundheitsfrage ist, weil sich einfach 12 Stunden in einen Flieger zu setzen und dort auszusteigen und dort noch viel zu erleben, viel zu machen, viel geistig auf der Höhe zu sein und so, ist ja schon ein Luxus per se. Ja. Sich das leisten zu können, ist sowieso ein Luxus. Nur es geht einfach darum, das in seinen schönsten Jahren dann auch noch erleben zu dürfen. Ja. Und da ist natürlich die 60er und 70er auch ein guter Anhaltspunkt, wenn man das noch sehr fit erleben kann. Nichtsdestotrotz kann das dann auch schon zu spät sein, ja? Solche, gerade wenn es ums Fernreisen geht, gerade wenn es um sportliche Reisen geht, das ist schwierig.
Absolut. Und gerade wenn man beim Thema Pension wieder einmal, muss man ja fast sagen, weil es ein Dauerthema eigentlich bei uns, sowohl auf Social Media, bei unserem Instagram-Kanal, wie uns auch gerne folgen könnt, Finanzen verstehen, underline.at, ist übrigens der einzige Account, den wir führen. Alle anderen Accounts mit Logo oder ähnlich klingenden Namen sind übrigens immer fake und da stecken immer Betrugsmaschen dahinter. Sprich, wenn euch einmal ein Instagram-Account anschreibt, der irgendwas von euch haben möchte und es schaut aus wie ein Account von uns, dann bitte sehr genau prüfen, wenn das nicht wirklich Finanzen verstehen an deiner These, ist das nicht unser Account und es ist immer Betrug. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, Markus, zum Thema Pension, das Altersvorsorgedepot in Deutschland, hast du das mitbekommen?
Ja, das schwappt natürlich auch nach Österreich sehr stark rüber und ein kleines neidisches Auge blickt natürlich schon wieder rüber Richtung großen Nachbarn. Hab's aber, glaube ich, auch schon in einer oder anderen Folge mal erwähnt. Wenn es der Deutsche macht, dann kann es ja bei uns auch nicht mehr so weit sein. Das ist das einzige Positive, ja.
Ja, also das ist wirklich ein gelungenes Projekt da drüben in Deutschland. Man bekommt im Jahr maximal, also bis zu, muss man eigentlich sagen, nicht maximal, das klingt ja fast schon so abwertend, aber man bekommt bis zu 540 Euro staatliche Zulage zu einem, ja, man kann es fast so sagen, zu einem ETF-Sparplan. Und das ist quasi, ja, der Staat incentiviert das langfristige Sparen mit kostengünstigen ETFs, mit aktiven Investmentfonds. Ich glaube, die Kostengrenze liegt bei um die 1%. Also echt so, dass man sagt, das zahlt sich wirklich aus, dass man darüber nachdenkt. Und mich freut nicht nur, dass es jetzt in Deutschland so umgesetzt wurde, sondern diese ganzen Nebeneffekte. Dadurch, dass die Politik signalisiert, ETFs sind oder generell so investieren, Altersvorsorge am Kapitalmarkt ist jetzt kein Hexenwerk. Ist wirklich für jeden Bürger notwendig. Das signalisiert ja auch eine gewisse Message an die Bevölkerung. In diesem Sinne jetzt an die deutsche Bevölkerung. Die verbinden jetzt quasi, okay, ETF ist gleich Altersvorsorge. Altersvorsorgedepot ist gleich, ich bekomme vom Staat einen Zuschuss, wenn ich mich selbst um meine Altersvorsorge kümmere. Und auch die ganzen Online-Broker oder generell auch die Banken werden jetzt damit starten, Kunden in solche Produkte reinzubringen. Bei Trade Republic habe ich es schon entdeckt, die bieten jetzt Vereinen an, ihre Trikots zu sponsern und da steht auch Trade Republic und darunter steht Altersvorsorgedepot. Damit man eben die Marken schon mit dem gleich verbindet. Natürlich, weil das ist ja für die Broker, ganz egal welcher Broker, ein riesiger Markt, wenn plötzlich ganz Deutschland nach einer Möglichkeit sucht, das Altersvorsorgedepot zu nutzen, um eben auch steuerlichen Zuschuss vom Staat zu bekommen. Und so wie du angesprochen hast, ich hoffe auch sehr stark, dass das in Österreich in ein paar Jahren spruchreif wird, beziehungsweise dass man sich das ein oder andere abschaut, weil das ist echt einmal eine gelungene Aktion, wie man diese wichtige dritte Säule vorantreiben kann.
Und du hast auch angesprochen, was das für eine Signalwirkung vom Staat auch aus hat. Es muss per se auch nicht mal eine schlechte haben. Das heißt, man heißt jetzt nicht, dass wir die staatliche Pension deswegen abschaffen, auch in Deutschland. Das heißt einfach nur, dass wir eine gewisse Diversität schaffen, ein bisschen Eigenverantwortung dem Bürger auch geben, so vorzusorgen und hier auch ein bisschen Anreize positiv setzen, dass es dann auch tut. Und das finde ich sehr positiv. Man kann über Deutschland oftmals sagen und schimpfen und teilweise und loben und wie auch immer, aber das muss ich gestehen, ist echt auch von meiner Seite eine gelungene Sache und da hoffe ich dann mal instant, dass wir dann doch als Österreich auch mal sowas in die Richtung übernehmen, weil anscheinend geht's nicht anders, wenn mal so ein großer Nachbar wie Deutschland, an dem wir uns halt oft auch sehr anlehnen, das macht, dann haben wir ja Potenzial, dass wir das vielleicht auch einmal in den kommenden Jahren, ich sage auch gleich mal Jahre dazu wie du, weil wir haben gerade über Streaming-Abgabe, über diese ganzen Geschichten, Paketabgabe gesprochen, wir sind gefühlt gerade budgetär so weit weg von dieser Thematik, auch wenn, das hat der Philipp auch mal schon öfter im Podcast angesprochen, wenn wir das eben vor Jahren schon gemacht hätten, würde es vielleicht auch ums Pensionssystem und generell ums Budget einfach auch viel besser ausschauen, wenn man hier den großen Bogen wieder spannt. Nur, das hilft jetzt auch jetzt im jetzt darüber auch nichts großartig zu meckern, sondern wir müssen nehmen, wie es ist. Und wenn es dann kommt, ja, dann nehmen wir das sehr gerne. Ob das dann noch in den 20ern jetzt ist oder ob das jetzt in den 2030ern ist, 40ern, ja, man kann es, ja, man wird es sehen. Aber hier ist ein gewisser Drive dahinter und vielleicht greift sein oder andere Politiker mal auf und packt es auf die Agenda, weil reden ist nämlich schlecht drüber.
Ja, reden hilft, reden bewirkt etwas. Geredet hat auch Mark Branson, er ist Chef der BaFin oder zumindest einer der Direktoren dort und der hat im Rahmen einer Pressekonferenz am 12. Mai gewarnt vor gewissen Veranlagungen im Altersvorsorgedepot. Und zwar betrifft das Ganze die sogenannten ELTIFs, also die European Long-Term Investment Funds. Das sind, man kennt es vielleicht von so Private Markets Angeboten, die ja bei sehr vielen Anbietern, auch bei der Deutschen Bank, glaube ich sogar, mittlerweile angeboten werden. Und er kritisiert vor allem die Liquidität, dass im Krisenfall man sie kaum verkaufen kann. Er sagt eben, dass manche US-Fonds oder viele US-Fonds im Q1 26 Rückzahlungen von mehreren Milliarden US-Dollar nicht bedienen konnten, dass die Risikokennzeichnung seiner Meinung nach irreführend ist, weil damit man ein Produkt im Rahmen eines Altersvorsorgedepots besparen kann, muss es auf einer gewissen Skala eine gewisse Punktezahl haben. Und ich glaube, diese LTIFs werden oder diese LTIFs gehen auf Risikoklasse 5 und bis Risikoklasse 5 als Hausnummer jetzt kann man das im Altersvorsorgedepot nehmen. Und diese Risikoampel, die bewertet das Risiko anhand der Volatilität. Nur, da solche LTIFs ja nur einmal im Quartal handelbar sind, ist ja die Liquidität beziehungsweise die Volatilität nicht ganz korrekt. Man kann sie auch nicht bewerten, weil ja oft illiquide Assets dahinter stecken, wie eben Private Debt und so weiter. Und das ist so ein bisschen so ein kleiner Bug im System, der es eben erlaubt.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Jetzt, dass eben LTIFs auch für die private Vorsorge im Altersvorsorgedepot nutzen kann. Und das sieht er eben als großes oder als Risiko. Ja, man.
Ja, es ist. Entschuldige, Matthias, ja, bitte. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich meine, ich sehe es so vielleicht noch ein bisschen kritischer, weil ich könnte es oft mit einem Satz auch zusammenfassen. Im Endeffekt, wenn du das jetzt wenn du das jetzt langfristig besparst und darauf deine Pensionssäule setzt, sage ich einmal, ne? Und dann kannst du es nicht bedienen, weil es nicht ausbezahlt werden kann, dann ist es ein absoluter Fail. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ja? Und dass es dann machbar ist, eben in diese Altersvorsorge zu packen, ist dann wieder, wie du sagst, könnte man zitieren, als Bug, trifft es ganz gut.
Ja, absolut, weil du hast halt wirklich ein Hochrisikoprodukt. Ja? Die Deutschen hatten das ja schon einmal, dass man ein Altersvorsorgeprodukt gebastelt hat, wo man da im Nachgang draufgekommen ist, gut, war jetzt doch nicht so das Beste. Und man hat sich jahrzehntelang darüber aufgeregt, beziehungsweise heute noch. Und wenn man jetzt quasi LTIFs gleichstellt mit einem FTSE All World ETF, der die ganze Welt abbildet, der ständig handelbar ist, jederzeit verfügbar ist, der auch jetzt in Hausnummer Risikoklasse 5 drinnen ist und auch in der 5er-Klasse ist ein LTIF, dann, ja, ich meine, Leute, die sich damit auseinandersetzen, werden das dann checken, dass das unterschiedliche Dinge sind und auch vom Risiko ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen sind. Aber so der ob das der Durchschnittsbürger checkt, das bin ich mir nicht sicher. Und das könnte wieder diesen Kapitalmarkt als Altersvorsorge nutzen, Gedanken, wenn ich jetzt auch an gewisse ideologiegetriebene Bewegungen denke, schon wieder so einen negativen Touch geben und auch das um das in den Medien dann wie so eher negativ zu platzieren. So, solche riskanten Produkte erlaubt jetzt der Staat, also zur Altersvorsorge und so weiter. Das ist ein bisschen die Gefahr, die ich vor allem sehe. Aber ich verstehe es natürlich auch aus der Anbieterseite, weil diese LTIFs verursachen ja im Hintergrund enorme Kosten auch. Beziehungsweise nachdem es ja eine Kostendeckelung gibt, muss da ja eh dran gearbeitet werden. Aber ja, so viel Senf dazu an der Stelle. Wir werden sehen, wie es dann bei uns kommt.
Richtig, und das kann halt in der Praxis sehr negative Auswirkungen haben, gerade in dem Bereich so eine Art, wenn man das jetzt als Dominoeffekt sieht. Ne? Wenn es da mal richtig knallt und dann geht das in die breite Masse über, wie meine ich das, dass dann auch viele das erfahren, die vielleicht nicht so affin sind, aber im Vorsorgedepot ihren klassischen ETF besparen und dann kriegen sie die Krise, weil wenn passiert das dann, wenn da irgendwie eine Krise ist und ziehen das dann vielleicht auch noch raus und haben dann eigentlich diesen negativen Effekt noch mitgenommen, dass sie dann auch noch bei fallenden Kursen oder im Tief dann auch noch vielleicht ihre ETFs verkaufen plus ihre ganze Vorsorge, Pensionsvorsorge auflösen mit einem Streich, ne, weil das dann so rübergeschwappt ist, ne, und eigentlich jetzt vielleicht nicht direkte Auswirkungen hatte und die Leute, die es dann effektiv auch noch besparen, wohl wissend oder nicht wissend um das Risiko, das ist halt dann richtig heftig und richtig riskant, gerade in der Hinsicht, desto näher ich zur Pension komme, das ist halt da mein Aspekt noch, den ich hinzufügen könnte, ist, dass du sagst, desto näher du da hinkommst, desto höher ist ja noch dein Risiko, weil wenn dir das vor der Nase quasi weggeschnappt wird, also weggeschnappt ist das falsche Wort, sondern da vor der Nase flöten geht, na dann gute Nacht, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch vom staatlichen Vorsorgedepot aus Deutschland nicht zufrieden gewesen sein, ja. Und da musst du dann dich schon hinterfragen oder nicht du dich hinterfragen. Ja, du musst dich auch teilweise hinterfragen, weil du ja zu dem Produkt gegriffen hast. Auf der zweiten Seite aber auch musst du wieder den Staat irgendwie mit einbeziehen, weil der halt dann auch irgendwie eine gewisse Teilschuld schon mitgeben kannst, weil das kannst du halt einfach auch nicht reinpacken. Dann hättest du das Problem gar nicht, ja.
Weißt du, wer auch ein Problem hat, das er eigentlich nicht haben sollte?
Ja, das fallen mir jetzt einige Leute ein, aber das wirst du mir gleich in den richtigen sagen.
Ja, also das Problem haben wir jetzt circa 11.000 Zahnärzte in Berlin. Es gibt einen Skandal in Deutschland, der ist jetzt eh schon ziemlich publik. Es war jetzt kürzlich so wieder ein Bericht im Handelsblatt und deswegen habe ich ihn aufgeschnappt, weil ich ihn sehr spannend fand. Du kennst den Skandal jetzt noch nicht in diesem Umfang. Den habe ich jetzt so als kleinen Fall mitgenommen, um ihn dir zu präsentieren. Ich freue mich auf deine Rückfragen oder deine Fragezeichen im Kopf.
Ich bin schon gespannt, was jetzt kommt, ja, weil ich bin tatsächlich nicht vorbereitet. Ich kenne ein paar Zahnärzte, aber ich kenne den Fall nicht.
Es geht um das Thema, wir sind voll beim Thema Altersvorsorge, Pensionen, Pensionskasse und so weiter. Und das bei den Zahnärzten in Deutschland läuft da ein bisschen anders. Wenn ich richtig informiert bin, dann sind die Zahnärzte, dann musst du dich in Deutschland selbstständig um die gesetzliche Rentenversicherung kümmern, dass du dich da irgendwo anmeldest. Und bei den Zahnärzten ist unter anderem ist quasi das Versorgungswerk der Zahnärztekammer des jeweiligen Bundeslands verantwortlich. Und in dem Fall geht es eben um das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin, also der VZB, die eben für Zahnärzte in Berlin, Brandenburg und Bremen zuständig ist. Und dieses Vorsorgewerk legt quasi oder erhebt Beiträge ein und veranlagt diese Beiträge. Im besten Fall renditeorientiert, sodass den Zahnärzten dann in der Entnahmephase auch ausreichend Geld zur Verfügung steht. Du kannst dir vorstellen, dass das bei Zahnärzten von den Summen her jetzt keine kleinen Summen sind. Und wer wählt jetzt quasi aus, was oder in was veranlagt wird? Das wählt ein Gremium aus in diesem Fall waren es 6 Zahnärzten, also Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, also medizinische Fachleute ohne irgendeine Finanzexpertise. Und die haben jetzt über 70% des Vermögens in Privatkredite, Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen und Immobilien investiert. Und man kann so ein bisschen eine Timeline spannen. So ab 2013 hat das Ganze so ein bisschen begonnen, dass sich das VZB an rund 2 Dutzend Startups aus wirklich allen möglichen Branchen beteiligt hat. Also darunter war zum Beispiel ein LKW-Logistiker, ein Berliner Digitalversicherer, eine Recyclingfirma aus den USA und ganz spannend, und da ja, kommt so ein bisschen noch dieses Klischee dazu, was man so vielleicht ein bisschen von Ärzten hat. Immobilienbeteiligungen in Hotels und Luxusresorts auf Ibiza, Sardinien und auch in Schottland. Es gab auch einen wirklich witzigen Fall, weil ich meine, ich finde ihn witzig, als betroffener Helfer fände ich ihn nicht witzig. Rund 15 Millionen Euro versenkten die 6 Verantwortlichen in die Hanse Garnelen AG in Glückstadt, das ist in Schleswig-Holstein. Glückstadt, Name leider nicht Programm, diese Garnelenfarm ging letzten Sommer in die Insolvenz. Also da komplett die 15 Millionen weg. Genau, und das Ganze ist jetzt passiert. Man kann quasi sagen, dass die Zahnärzte hier die Pension der rund 11.000 Zahnärzten verzockt hat mit Hochrisikoinvestments in diverse Startups, Immobilienbeteiligung und so weiter. Was sagst du dazu?
Also ich habe kurz geglaubt, ich bin bei der Tagespresse. Das ist ja nicht normal. Erstens fängt schon einmal an, dass das 6 Zahnärzte, ich meine jetzt nichts gegen Zahnärzte, ich traue ihnen grundsätzlich zu, dass sie gut mit Geld umgehen können in der Regel. Also der Durchschnitt einfach, aber ja, die wollten das wahrscheinlich irgendwie nicht abgeben oder auslagern an vielleicht wirkliche Experten, aber dann hebst du natürlich alles raus, wenn du dir denkst, also du hast das jetzt aufzählt. Also was, eine Garnelenfarm, das ist ja brutal, bitte. Also Risikomanagement war mal null, ne? Also sehr, sehr viel Geld gehabt, aber nichts damit anständig gemacht. Und da musste ich jetzt halt schon hinterfragen, gerade wenn ich jetzt dein Zahnarzt da in Berlin wäre oder so, würde ich mich schon fragen, sag mal, geht's euch gut eigentlich, ne? Also ich zahle da ein und am Ende investieren die da wirklich bodenlos in irgendwelche Sachen. Also auf die Idee musst du erst einmal finden, dieser Garnelenfarm, dass du da investieren kannst. Also das, nee, also jetzt nicht nur auf die Garnelenfarm bezogen, aber
auf guten Ideen kommst.
Ja, bitte gib mir den Tipp. Gib's der Community auch gleich mit.
Ja, also es gibt einen nämlich, also das ich zitiere da, was mir da vorliegt, das Arbeitsgericht Berlin sah es als erwiesen an, dass der langjährige VZB-Direktor Ralf Woltmann seine Position missbraucht hatte, indem er in Unternehmen investiert war, die zugleich Geschäfte mit dem VZB machte. Also ein klarer Interessenskonflikt.
Ja, eine Hand wäscht die andere, ne, so auf die Art. Ne? Wir wären Partner und du investierst dann noch bei mir, so auf die Art. Aber ja, muss ich schon sagen, ist schon eine wilde Geschichte. Kann ich jetzt nicht sonderlich nachvollziehen, wie, ja, also man glaubt immer, man hat eigentlich alles gehört. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist eigentlich, es geht schon meiner Meinung nach in diesen Betrug, was du jetzt angedeutet hast mit dem Kollegen da oder mit dem Chef da. Und alles andere ist einfach mehr wild. Also ja, na, dann erzähl mal bitte, weil das ist ja schon der Wildwuchs da hier.
Es existiert offenbar auch eine E-Mail, in der Vorsitzender Ingo Rellermeier über Interessenskonflikte schreibt mit, Zitat, das seien Interessenskonflikte, die ich dir zuliebe akzeptiere.
Ja, und nur möchte ich jetzt nicht tauschen mit ihm.
Nein, das möchte ich auch nicht. Es gibt natürlich jetzt laufende strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf schwere Korruption und Untreue. Frage an dich, Markus. Glaubst du, waren diese Beiträge verpflichtend oder freiwillig?
Jetzt kannst du nur hoffen, dass freiwillig waren, aber jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich habe jetzt Deutschland so gelobt vorher. Sagen wir mal, sie waren verpflichtet.
Ja, ich habe es vorher schon im Intro erwähnt, quasi in Deutschland musst du dich quasi selbst mit um deine das Institut kümmern quasi und als Zahnarzt bist du eben dort. Somit haben die keine andere Wahl gehabt. Diese Mitgliedschaft und die Beiträge sind verpflichtend. Das ursprüngliche Anlagevermögen von diesem VZB betrug übrigens 2,2 Milliarden Euro. 70% davon kann man jetzt quasi abschreiben. Das führt zu ein paar Konsequenzen für die Zahnärzte, nämlich die Beiträge werden erhöht, also die man einzahlen muss, und die Auszahlungen werden um bis zu 30% reduziert. Eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, gibt es nicht irgendwelche rechtlichen Anforderungen, gesetzliche Regelungen, wie Gelder zur Vorsorge veranlagt werden? Weil wir kennen sie ja, wir waren ja auch bei einer Vorsorge- und Pensionskasse, die uns erklärt haben, wie streng da nicht der Gesetzgeber drauf schaut, welche strengen Regeln es gibt und so weiter und so fort. Und glaubst du, was macht Deutschland? Haben die auch sowas oder nicht?
Ja, das habe ich mich auch vorher schon kurz gefragt, weil ich mir denke, auf der einen Seite weisen wir schon auch immer darauf hin, wie konservativ ja auch teilweise dann investiert wird in diesen Pensionsversicherungen etc. Soll so sein, wie auch immer, aber da reden wir ja dann genau vom Gegenteil, ne? Das ist ja Harakiri. Und das ist dann schon, wo du sagst, okay, aber nicht nur das Risikomanagement, sondern wo ist hier die gesetzliche Handhabe, wo ist hier der Schlussstrich sozusagen. Irgendwer muss da ja das im Auge behalten, drauf schauen, wie auch immer. Und reden wir ja wirklich von viel, viel Geld. Und du hast jetzt auch noch gesagt, die müssen mehr zahlen als vorher für das, dass sie eigentlich quasi beschissen worden sind. Und gleichzeitig kriegen sie aber noch weniger. Also das ist ja der absolute Super-GAU. Wobei ich mir jetzt, egal wie viel die verdienen, Zahnärzte fallen sich jetzt nicht unter die ärmste Berufsgruppe dieser Welt. Nichtsdestotrotz, um das geht's in dem Sinn nicht. Da geht's mehr ums Prinzip, ja. Und das heißt auch nicht, dass das jetzt vielleicht nicht in anderen Branchen vielleicht nicht hätte passieren können. Zumindest nicht in Deutschland, ne? Weil wenn das keiner drüber schaut, dann wird's schwierig. Und einen Satz möchte ich da schon noch dazu sagen. Ich find's halt verwerflich, schon wieder mal, dass genau solche Dinge halten dann auch wieder den kleinsten Privatanleger davon ab, dass er irgendwie irgendwas mit dem Thema Geldanlage macht, weil er sich denkt, boah, also wenn die da so handeln, ne, anscheinend kann man da eh nur Geld verlieren, auch wenn es per se jetzt nicht unbedingt gleich was mit der Börse zu tun hatte. Ich kann dir sagen, 10 Leute, die keine Ahnung von der Börse haben und du erzählst diese Geschichte, die sagen zu dir 100 pro, ja, das war eh klar. Da verdienst du ja kein Geld dort. Ne? Ohne den Kontext überhaupt, also klar aus dem Kontext gerissen, mit dem, was du dort investiert hast und wie man auch richtig gescheit investiert im Verhältnis dazu, steht dazu gar nicht in Betracht, sondern für den ist das manifestiert dann wieder im Kopf, na, das kann nichts werden, das wird nichts und deswegen investiere ich nicht in meine Vorsorge. Ja? Und ich verstehe das einfach nicht, ja? Also solche Handlungen zu setzen zu können überhaupt.
Um mit einem Meme zu zitieren, es bleibt alles so, wie es ist. Halt, stopp.
Den habe ich jetzt dunkel. Danke, lieber Matthias, jetzt habe ich den wieder im Kopf.
Jetzt hast du den auch im Kopf, sehr gut. Und hoffentlich einige Hörer auch. Markus, absolut wichtig und richtige Sachen, die du da aufgestellt hast. Ich möchte noch ein, zwei Sachen ergänzen zu dem Thema, damit man wirklich ein bisschen noch ein besseres Verständnis hat, wie absurd das ist tatsächlich. Aber nicht nur absurd, sondern dass es eben doch eigentlich solche Regelungen gibt. Also die gibt es, aber die wurden hier ganz offensichtlich ignoriert oder umgangen. Und diese 6 Zahnärzte, die das Geld veranlagt haben, das ist quasi das Gremium und dieses Gremium ist eigentlich gewählt worden von den Mitgliedern. Und das ist in Deutschland übrigens ganz gang und gäbe, dass eben solche berufsständischen Vorsorgungswerke so strukturiert sind. Genau, es ist nicht der einzige Fall, wo es solche Experimente gab. Vor allem, man gibt der Niedrigzinsphase die Schuld, aber es ist auf jeden Fall einer der prominentesten Fälle. Und ja, so wie du gesagt hast, die Leute werden das mit der Börse natürlich wieder assoziieren und der Börse die Schuld geben.
Ja, und der letzte Satz dazu, ob die das jetzt machen oder nicht, sei einmal dahingestellt. Aber dieser Wildwuchs an den sage ich jetzt mal Assets dazu, unter Anführungszeichen für die Zuhörer, was die da ausgewählt haben, das ist ja das Schlimme an dem Ganzen. Ne? Das zeigt ja schon eigentlich, dass die machen konnten, was sie wollten mit dem Geld.
Ja, das VZB hat jetzt den langjährigen Direktor, den Woltmann, auf vorerst 50 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Weitere Forderungen werden wahrscheinlich folgen. Und auch witzig, die fristlose Kündigung wurde allerdings aus formellen Gründen als unwirksam erklärt, weil das VZB hätte sie innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwerden der Vorwürfe aussprechen müssen. Das heißt, er ist jetzt in der ordentlichen Kündigungsfrist und die greift erst zum 30. September 2026. Bis dahin bezieht er sein volles Gehalt.
Überhaupt willkommen in Deutschland. Das, was ich dazu sagen kann, das ist eine Frechheit, echt.
Ja. Es haben auch einige Wirtschaftsprüfer drüber geschaut und auch da ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geklagt worden. Da sind jetzt auch ein paar Millionen ausstehend. Wird jetzt ein paar Jahre dauern über die diversen Instanzen und zeigt einmal mehr, ja, was das
zeigt
Thema
ist. Zeigt einmal mehr, dass die Wirtschaftsprüfer anscheinend in Deutschland wieder mal nicht so genau hingeschaut haben.
Ja, kann man sagen, dass das Thema mit den Interessenskonflikten halt ein Thema ist. Da gibt es ein schönes Zitat, zeig mir den Anreiz einer Person und ich zeig dir die Zukunft oder so irgendwie. Und das ist da, glaube ich, ganz, ganz passend. Ja, jetzt haben wir viel über Zahnärzte gesprochen, jetzt muss ich mir wieder das richtige Fenster da zu mir auf dem ersten Bildschirm holen.
Und ich glaube, über die Berufsgruppe haben wir eh sehr wenig bis dato gesprochen. Ne? Ich meine, leider im negativen Kontext wäre man natürlich auch lieber gewesen. Also jeder Zahnarzt, der uns jetzt auch zuhört, sei froh, dass du in Österreich wohnst. Aber ja, es ist immer wieder wilde Geschichten. Ne?
Voll. So, mit Blick aufs Skript, Markus, was haben wir noch für Themen?
Ja, was haben wir noch? Du hast auch noch den Goldpreis reingepackt, können wir auch noch kurz drüber sprechen. Ich meine, Gold für viele auch eine sehr, sehr interessante Anlageklasse. Die ein oder anderen Zuhörer wahrscheinlich auch Gold im Depot daheim liegen, wie auch immer, welcher physisch oder nicht, wie auch immer. Ich denke, Gold haben wir jetzt schon länger nicht gesprochen. Das war ja der Hype irgendwie in den letzten Monaten. Jetzt ist es ein bisschen abgeflacht, ne? Matthias, jetzt sage ich schon Philipp, Halleluja. Philipp redet auch immer gerne über Gold, glaube ich. Aber was wir sehen, ist schon eine leichte Seitwärtstendenz auch bei Gold. Wir sind ja noch immer in diesen ganzen Kriegssituationen, sowohl bei Iran, USA, Israel, Libanon, gleichzeitig, ja gut, Ukraine, Russland verfolgt uns jetzt schon lange. Aber was jetzt den Goldpreis angeht, nach der massiven Steigerung bewegen wir uns da jetzt eher so in der Seitwärtsphase und man hört auch sehr wenig drüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias. Wir haben es jetzt mal wieder aufgegriffen, aber es ist kein Thema, das jetzt irgendwie die Medien, die Massen in letzter Zeit bewegt.
Nein, absolut nicht. Also ich habe jetzt schon lange nichts mehr über den Goldkurs gelesen oder gehört, aber sehr wohl eben vor einigen Wochen beziehungsweise mittlerweile, glaube ich, schon wieder Monaten. Und man sieht das im Goldchart eigentlich ganz schön. Man kann sich da, wenn man Zeit hat, den Goldchart einmal öffnen und man kann sich denken, wann uns die meisten Fragen zum Thema Gold gestellt wurden.
Oh ja. jeder, der sich jetzt den Goldchart irgendwo rauszieht, dann heißer Tipp ist da, wo die Kerze ganz weit oben war beim letzten Hoch. Das wird dann ungefähr, wann wird das gewesen sein? Matthias, hilf mir kurz. Ich glaube, das muss so ungefähr Anfang des Jahres gewesen sein, um den Dreh herum. Also im Jänner oder so herum.
Mitte, Ende Februar.
Okay. Dort in also dem Bereich.
Anfang, ja. Einmal Mitte in dem Bereich herum, ja.
Okay.
Anfang des Jahres.
Und ja,
das ist wieder minus 15% vom Hoch oder bis zu minus 20 sogar, beziehungsweise, und das finde ich ja das, was man oft übersieht. Wenn ich jetzt Gold beim als Exchange-Traded Commodity kaufe, so Xetra-Gold, Euwax-Gold, was es da gibt, alles fein, hat man niedrige Spreads, ist ja kostengünstig, wird sicher gelagert, ich habe eine Auslieferungsoption, das bedeutet, ich kann dieses sogar bei der Steuererklärung, wenn ich es in 5-6 Jahren verkaufe, steuerfrei verkaufen, wenn ich mich davor mit dem Finanzamt kurz spreche und entsprechende Nachweise habe. Aber wenn ich das Gold, so wie jetzt auch sehr viele machen, und das ist jetzt kein Vorwurf oder so, nur Awareness, bei einem Händler kaufe, sei es jetzt Münz Österreich, Goldvorsorge etc., dann ist es in aller Regel so, dass da ein Spread fällig wird, also eine Differenz zwischen Verkaufs- oder Ankaufs- und Verkaufspreis, man kennt das auch von der Börse, und dieser Spread beim Goldhändler, der kann groß sein. Der kann deutlich größer sein als den Spread, den man von diversen Anbietern, diversen Brokern oder auch sogar von Kryptowährungen kennt. Nämlich da bewegen wir uns teilweise wirklich zwischen 7-10% Aufschlag, der da oft einmal noch auf den Goldpreis draufgeschlagen wird. Und dann bist du quasi mit deiner Investition, selbst wenn du es am besten, also wenn du am Hoch gekauft hast, bist du jetzt nicht minus 15% im Minus mit deiner Investment, sondern bist du wahrscheinlich ein bisschen über 20% im Minus. Und das ist das, was man dann oft übersieht. Und ja, das ist so ein bisschen auch noch eine kleine Input von meiner Seite dazu.
Ja, und viele nehmen das auch hin, weil sie es halt als langfristiges Vehikel sehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt schon sehr leicht herauszufinden. Du kannst ja schauen, ne? Ankauf, Verkauf, da siehst du schon mal den Riesenunterschied. Wenn ich es jetzt ankaufe, jetzt Hausnummer, das kostet dich jetzt, eine Unze kostet dich jetzt, weiß ich nicht, sagen wir 4.000 Euro. Na, komischerweise, dann gehe ich auf Verkauf und dann kostet die 3.800 oder 3.700. Ja, das ist halt dann schon ein Riesenunterschied. Da musst du die Rendite erst einmal wieder erzielen. Und der große Hype scheint mal raus zu sein aus dem Ganzen, wobei wir bewegen uns ja von dem Punkt, wo wir ausgegangen sind, von diesen, sagen wir jetzt mal 2.000 pro Unze, da sind wir noch immer mehr als verdoppelt, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, also immer noch sind wir noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Allerdings jetzt so der große Renner war es nicht. Ich muss auch aber gestehen, ich wohne ja, hab's schon mal erwähnt, in der Nähe auch von der Münze Österreich und ich habe das letzte Mal wieder eine Schlange gesehen. Muss ich auch erwähnen. Schon lange nicht gesehen, das letzte Mal irgendwann Anfang des Jahres. Komme jetzt auch nicht jeden Tag vorbei, aber das letzte Mal war eine Schlange vormittags unter der Woche. Ich frage dich jetzt nicht, was das für eine Zielgruppe dort gestanden ist, aber es war nichtsdestotrotz ziemlich spannend wieder zu beobachten. Das heißt, es gibt noch genug Leute, vielleicht die sagen jetzt, ja okay, jetzt kaufe ich es, ist ein bisschen abgeschwächt oder wie auch immer. Aber muss man sich weiter anschauen. Ihr habt es ja auch mal vor kurzem, glaube ich, du und der Philipp über dieses CGI gesprochen. Ne? Also es gibt auch hier Möglichkeiten, wo man vielleicht ein bisschen abraten sollte. Ne? Es gibt auch in jeder Asset-Klasse irgendwie Sachen, wo man dann sagt, na dann kauf dir halt deine Goldmünze, kannst du dir sie anschauen, halt's daheim, nimm den Spreading Kauf, wenn du es ein paar Jahre hältst, aber mach nicht so schwierige Projekte mit. Sagen wir mal so.
Dubiose Geschichten im Internet, ja, TGI, die TGI AG, darüber haben wir auch schon mal in dem Podcast gesprochen, beziehungsweise da haben wir dann auch auf den, was war es, Inside Austria? Oder war das was vom Handelsblatt Crime? Es war auf jeden Fall irgendein bekannter Podcast, ein fantastischer
Handelsblatt
Podcast.
Crime war es, glaube ich, ja. Handelsblatt
Crime, okay, fantastische Podcast-Folge, Handelsblatt Crime, über die TGI AG, unbedingt reinhören. Also jeder, der Gold kaufen möchte oder auch nicht, und einfach nur Unterhaltung sucht. Handelsblatt Crime, TGI, Gold mit Rabatt, weltweit einzigartig, bis zu, ich glaube, 72% oder was, wird dort geworben. Und dass das nicht mit ganz mit rechten Dingen zugeht, dass der Meinung ist auch die BaFin, also die deutsche Aufsichtsbehörde, genauso wie die FMA, die haben Anlagewarnungen ausgesprochen und es gibt sogar einen ganz frischen Artikel von der Wirtschaftswoche, weil da gibt es jetzt plötzlich irgendwie einen neuen, also eine neue kosovarische Firma mit Sitz in Pristina oder Pristina, je nachdem wie man es ausspricht. Und da soll jetzt, da dort sollen angeblich so 2 Tonnen Gold für die TGI-Kunden lagern. Ja, was da jetzt ganz das Neue ist, das habe ich jetzt auch noch nicht so rausgelesen, weil dass das Gold irgendwo gelagert wird, das sollte eigentlich klar sein.
Ist doch schön, oder? Wenn das da unten für dich liegt, oder gibt es auch nichts Schöneres, muss man auch einmal erwähnen.
Was soll da schief gehen?
Bevor es in mein Tresor oder weiß ich nicht, wo liegt, bei einem Banktresor, ist doch wunderschön, wenn es da unten liegt. Jetzt nichts gegen das Land, schönes Land sicher, aber ist ein bisschen weit weg, würde ich sagen.
Ja, und es ist nicht das erste Land, was mir in den Sinn kommen würde, wenn ich jetzt an Goldinvestments bzw. Goldlagerung denken würde.
Da würdest du irgendwie klassisch an die Schweiz denken. Ich weiß nicht warum, aber da ist so die Schweiz als Gold und Geldtresor dieser Erde wie geschaffen und wäre auch noch ein Nachbarland von Österreich hätte, dann fände das nicht so weit. Aber ja. Das ist halt wieder eine andere Sache. Die werden schon einen Grund haben, warum.
Genau, also jeder, der in Gold investieren möchte, wenn man nach der Wissenschaft geht, sagt man so maximal 5-6% vom Gesamtvermögen. Wenn man physisch kauft, auf die Spreads achten, da auch vergleichen, vielleicht auch mit dem Händler dann ein bisschen verhandeln über die Höhe des Spreads, der kann nämlich variieren. Und die bequemste Lösung vermutlich ist es über ETCs wie Xetra Gold, Euwax Gold. Da hat man geringe Spreads, ist man flexibel. Aber da ist das Thema mit der Steuerfreiheit nach einem Jahr, dass man da das Ganze eben über die Einkommenssteuererklärung vermutlich abwickeln muss, weil eben der Online-Broker, für den ist das nach wie vor einfach nur ein Produkt. Und die Steuer holt man sich dann über den, oder könnte man sich, so wäre es meine Auffassung, über die Einkommenssteuererklärung zurückholen. Ich kenne im Umfeld eine Person, die das so gemacht hat. Die hat quasi zuerst mit dem Finanzamt gesprochen, hat eben das Produkt vorgestellt und hat gefragt, ob die Steuerfreiheit nach einem Jahr auch gilt. Das wurde dann per Mail schriftlich beantwortet. Die Mail hat er sich dann abgelegt und sein Investment getätigt. Genau, so viel zum Thema Gold. Google hast
du auch. Ja. Abschließend möchte ich dazu noch sagen und bitte vielleicht immer aufbewahren, der sich physisches Gold kauft, vielleicht auch Rechnungen und sowas, weil so einfach ist das dann auch nicht wieder, Gold zu verkaufen, wenn man das möchte. Da achten meistens die Händler auch drauf, hey, wo hast du denn das her? Das ist so ein kleiner Hink noch dafür. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich, glaube ich, auch nicht zu sagen. Wir werden das auch eh auch weiter wie immer alles beobachten und sollte es da wieder eine Kerze nach oben geben, werden wir anhand der Community-Anfragen sowieso es merken. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, ja.
Genau, fast so wie bei Alphabet, da gab es auch eine steile Kerze seit letztem Sommer.
Ja, Alphabet, ja, ich möchte dich daran erinnern, wir haben ja Anfang des Jahres jeder so seinen Tipp abgeben, welche Aktie gut laufen wird heuer und der liebe Philipp hat auf Alphabet getippt und es habe es auch damals schon gesagt, das wäre auch mein Tipp gewesen, deswegen habe ich eine andere Aktie genommen. Ich sage jetzt nicht welche, weil es läuft nicht gut. Wer das wissen will, schaut sich die erste Folge vom neuen Jahr an. Oder hört sich die an, aber bei Alphabet, ja, also Alphabet, wir reden jetzt nicht so sonderlich oft über Einzelaktien, aber Alphabet ist jetzt schon wieder auch immer eigentlich in den Medien, das eine mal mehr, das andere mal weniger. Bei Alphabet muss man allerdings dazu sagen, im Zuge dieses SpaceX IPOs, was da jetzt in den nächsten Wochen ansteht, ich glaube, es müsste der 12. Juni sein, ist es auch für Alphabet-Aktie schon wieder spannend, weil diese Verwobenheiten schon wieder so gegeben sind. Ich glaube, 7% haltet die Alphabet von dem SpaceX, und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Haben das natürlich verhältnismäßig sehr günstig vor ein paar Jahren erworben. Dementsprechend ist da schon wieder so ein kleiner Hypezug drinnen, der das Ganze schon wieder pusht. Nichtsdestotrotz ist das größte Thema natürlich auch weiterhin KI. Und wenn du dir jetzt anschaust, wie auch eine Nvidia wieder performt hat, nach den Quartalszahlen, dann ist es mit Alphabet jetzt auch nicht mehr sonderlich weit hergeholt. Allerdings, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ja. Also es gibt natürlich auch Gegner, es gibt, wir reden gerade hier von den größten Konzernen dieser Erde. Und auch die EU, wie wir wissen, vielleicht ein bisschen ein Gegenplayer von diesen Großkonzernen mittlerweile. Da hört man ja immer wieder das ein oder andere, Strafen hier, Strafen da, so richtig bezahlt gefühlt hat noch nie wer was. Aber jetzt ist anscheinend ein neuer Anlauf gestartet auch worden, weil die EU plant so eine Art Millionenstrafe gegen Google. Warum macht sie das? Weil sie im Prinzip, also der könnte ungefähr im dreistelligen Millionenbereich liegen. Also bitte macht euch keine Sorgen um eure Alphabet-Aktie, die werden jetzt nicht pleite gehen. Das werden sie wahrscheinlich so aus der Portokasse zahlen können, sollte es zu solchen Dingen kommen. Allerdings befasst sich da die EU so eine Art mit einer Untersuchung. Also die haben quasi einen Vorwurf Google gemacht, dass die eigenen Dienste in der Online-Suche bevorzugt werden, und das ist natürlich jetzt nicht EU-konform, und dementsprechend, da gibt es ein Gesetz über digitale Märkte, und da wollen sich jetzt die EU halt ein bisschen ein Geld reinholen, ein Körper Geld. Ist nämlich für die EU im Prinzip so ein dreistelliger Millionenbetrag, ist auch ein Geld, aber ist jetzt auch nicht, wird die EU jetzt auch nicht sanieren oder irgendwie Österreich davon großartig profitieren. Aber anhand dieses Wettbewerbsrechts und so erkennst du schon, dass da eigentlich schon die EU generell in Europa einfach viel, viel strenger in der Handhabe ist, als es in Amerika ist. Ja, in Amerika sind Großkonzerne, grundsätzlich können sie tun und lassen per se, was sie wollen. Man hat es schon mal gesehen, auch gerade bei Meta zum Beispiel, Mark Zuckerberg und so, Thema Kongress und so. Wenn es mal, wenn die dir mal auf die Schuhe steigen, dann steigen sie dir auch drauf, kriegen sie auch alle eine fette Geldstrafe. Am Ende ist es aber der Zug rollt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias, aber du hast das Gefühl, bei diesen ganz großen Big-Konzernen, da kommst du irgendwie auch nicht wirklich ran. Und da wird sich natürlich jetzt mit diesem KI-Boom auch wieder die Spreu vom Weizen irgendwann trennen. Alle versuchen, da aufzuspringen. Aber gerade so was wie Alphabet, Nvidia, aber auch Apple, die sind so die Zugpferde gerade.
Ja, das ist auch das, was ich so mitbekomme, wenn ich jetzt auf mein Depot schaue oder halt auch generell auf den Markt. Und ja, die Strafe. Ja,
und vergesst es nicht, das macht einen riesen Anteil mittlerweile aus vom S&P 500, diese Großkonzerne. Also wenn die performen, was sie ja noch tun mittlerweile und noch immer tun, dann ist es für einen MSCI World or Country World, wie auch immer, es ist natürlich sehr, sehr positiv, und die steigen. Wenn die allerdings einmal einen Knacks bekommen, dann kann jede Bude in Amerika drüben gut laufen, dann werden die Indizes nicht steigen. Fakt, weil wir reden hier von 20-25%, wenn nicht mehr, vom S&P 500. Bewegen wir uns ungefähr in der Kategorie, habe ich letztens gelesen in einem Bericht von CNBC auch. Und das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ich glaube, Nvidia macht mittlerweile, ich muss nachschauen, bitte, ich kann das gerne auch in der nächsten Folge aufklären, aber wir liegen ungefähr bei 7-8% bei Nvidia. Irgend sowas vom S&P 500, das musst du dir vorstellen. Und wenn die Quartalszahlen liefern, dann macht das einen riesen Bums im S&P 500. Ja. Und das natürlich bei jedem ETF-Besparer auch.
Ich habe es gerade aufgemacht, Markus, vor mir. Süß mit knapp 20% im S&P. Wir sind bei knapp 40%, haben die Top 10 Unternehmen im S&P 500.
Wow.
40%.
Also oh wow, naja. Jetzt weißt du auch, warum S&P 500 bei fast 7000 Punkten steht, gefühlt, ja. Also so in der Richtung, krank. Es ist Wahnsinn, ja.
Nvidia hat ein Gewicht von 8,15%, Apple 7,07%, Microsoft 4,84%, und wo ist Alphabet? Nachdem die einmal die A- und einmal die C-Aktie drinnen sind, haben wir bei Alphabet 6,3%. 6,3% nur Alphabet. Und bei einem breiter gestreuten Index wie zum Beispiel den FTSE All World Index, da ist zum Beispiel, machen die Top 10 knapp 25% des Index aus, Und auch da dieselben Top-Player mit Nvidia 4,66%, Apple 3,9% und auch wieder Alphabet mit 4%.
Bisschen abgeschwächter, aber am Ende wird es sich hart treffen, ja. Wenn die auch einmal richtig, richtig runtergehen. Ja, und dann musst du halt schauen, wie du damit umgehst.
Genau, aber ich möchte es jetzt an der Stelle auch gar nicht so verteufeln, denn auch in den historischen Daten Kapitalmarktforschung sieht man, dass langfristig gesehen haben immer eine kleine Anzahl der Aktien diesen Gesamtmarkt raufgetrieben. Also es waren immer wenige Ausnahmen, die sehr, sehr stark performt haben, die quasi alle anderen mitgezogen haben. Der Bessembinder, der Hendrik Bessembinder, der wird zum Glück mittlerweile auch immer öfter auf Social Media erwähnt, hat da fantastische Studien dazu oder beziehungsweise Forschung geleistet. Ich werde auch schauen, dass ich mir die ein oder andere raussuche und bei uns auf den Beiträgen platziere, beziehungsweise vielleicht auch bei der ein oder anderen Podcast-Folge in Zukunft ein bisschen was von dem mitnehme. Weil das ist, denke ich, ganz spannend. Und umso mehr man sich mit solchen Themen beschäftigt, desto mehr ist man dann einfach froh, wenn man keine Aktien mehr hält, sondern einfach nur noch einen breit gestreuten Index. Ich sagte, wie es ist. Ich habe letzte Woche wieder Aktien verkauft und in den ETF umgeschichtet.
Es kommt ganz drauf an, sage ich immer. Ich bin kein Verteufler dieser Einzelaktien-Geschichte. Ich habe meine ETF weit über 100%. Ich bin super happy und natürlich helfen mir da die ganzen Tech-Aktien. Du aber bei Einzelaktien, ja, ich habe auch ein Video mit 1500%. Das ist halt auch das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite natürlich kannst du auch investieren in irgendeine Bude. Dann hast du halt auch, kannst auch minus 100% haben. Ja. Ich Gott sei Dank halt nicht mache, wenn du dich informierst. Grundsätzlich ist es nicht in Stein gemeißelt, aber auf der anderen Seite, dieses Risikomanagement, kann man das dann schon machen. Nur abschließend dazu, ich verteufle es auch per se jetzt nicht, weil wie du sagst, es wird immer wieder welche geben, die Indizes anführen. Und es gibt auch immer Verschiebungen, weil wenn ich dran denke, vor, sagen wir jetzt Hausnummer 5 Jahren, da war eine Nvidia definitiv nicht an erster Position und so verschiebt sich das halt ein wenig. Das Einzige ist, das Gefälle von Tech, also von dem Sektor Tech, ist halt massiv in dem S&P 500. Ja. Und wenn man das noch weiter nach raus zoomt, dann ist halt die Frage, wie lange outperformt, beziehungsweise wie lange bleibt Amerika so stark am Gas? Damit meine ich, wie lange bleiben die so mächtig in der Weltwirtschaft, damit meine ich auch im Aktiensegment, sage ich jetzt einmal dazu. Die
globale Relevanz. Also,
genau, wie lang ist diese globale Relevanz derart so eine Outstanding Performance, bis es dann auch wieder mal Verschiebungen gibt in den europäischen, in den asiatischen Markt, wie auch immer. Das ist halt auch so eine Geschichte, ja, weil man darf ja schon nicht vergessen, in den ganz breit gestreuten ETF reden wir noch immer von einem hohen amerikanischen Anteil. Und wenn der jetzt mal wirklich nachlassen sollte, aus welchem Grund auch immer, obwohl wir da schon seit Jahren drüber reden und es passiert nicht, im Gegenteil, die steigen und steigen und steigen, dann ist das schon ein gewisser Faktor, der spannend zu sehen ist. Aber ich sehe es per se jetzt nicht kommen. Ja. Aber normal hast auch so Zyklen, wo gewisse Kontinente schon den Ton angeben, ja. Und wir bewegen uns da jetzt seit Jahren schon auf amerikanischer Seite. Heißt aber nicht, dass das auf Dauer so weitergehen muss, ja. Auch wenn die Dominanz gerade im Tech-Bereich, wie willst du das denen streitig machen? Faktisch nicht möglich. Nicht mal China hat da ansatzweise eine Idee.
Absolut. Wir schauen, wenn wir jetzt zurückblicken bei zum Beispiel dem MSCI World in den 1980er beziehungsweise späteren 80er Jahren, da war zum Beispiel Japan mit, ich bilde mir ein, zwischen 40-50% die größte Nation im Weltindex. Das hat sich auch verschoben.
Absolut. Da wäre Japan ein gutes Beispiel in den 1980er Jahren, wo die wirklich outperformed haben. Haben sicher wahrscheinlich der ein oder andere auch viel drauf gesetzt und dann haben sich die eigentlich bis heute, haben sich die jetzt wieder auf das Level erholt ungefähr, wo sie dann damals waren. Ja. Also die sind jetzt auch stark gestiegen, aber haben jahrzehntelang underperformed in dem Sinn. So verschiebt sich das halt schon auch ein wenig. Und von den Höhen, wo sich da jetzt auch Amerika befindet, auf dem Level und auf dem Tempo, das Tempo ist ja ein Wahnsinn. Ne? Also auch ein breit gestreuter ETF macht wirklich outstanding, wirklich brutale Renditen in den letzten Jahren im Verhältnis zu der Durchschnittsrendite, was es normalerweise macht. Ja. Und ja, da muss man halt auch immer schauen. Ja. Es ist immer leicht, wenn alles gut läuft. Ja. Es wird sich dann halt zeigen in der Zukunft, wie robust die Menschen sind, die erst in den letzten 5 Jahren quasi angefangen haben zum Investieren.
Letzte 5 Jahre angesprochen, wenn du jetzt raten würdest, ich nenne ihn jetzt einmal die langweiligste Art, wie man für sein Alter vorsorgen kann. Sei es jetzt FTSE All World oder von der anderen Indexanbieter der MSCI All Country World Index. Wie haben die in den letzten 5 Jahren performt. Das ist immer ganz egal, ob du jetzt sagst, die Summe, 5 Jahre, x Prozent, oder ob du sagst, im Jahr haben sie im Schnitt x gemacht.
Und in den letzten 5 Jahren ist das mit 2022 inbegriffen? Ich frage extra deswegen, weil das war ein schlechtes Jahr. Das weiß ich auswendig.
Ist genau, weil das ist ja 5 Jahre, sind wir beim 25. Mai 2021 bis
25.
Mai 26.
Alles klar, weil der 22 war ein schlechtes Jahr. Das einzig schlechte Jahr in den 5 Jahren, was ich so im Kopf habe. Müsste ich gestehen, die anderen waren eher Outperformer. 21 definitiv. 23,
24, 25. Also du hast vor 5 Jahren einmalig investiert. Was quasi, wie schaut deine Performance heute aus?
Du hättest sie in einem ganz klassischen MSCI World, tippe ich, in den letzten 5 Jahren, ich glaube, fast verdoppelt, wenn nicht sogar mehr. Also gefühlt ist es so. Das ist halt die Gefühlsannahme. Tendenziell könnten es auch 50-80% sein, aber es ist eh schon brutal.
Ja, also 80% on point. Schon.
Ja, also 80 in 5 Jahren. Also krank. Ja, krank.
Das ist eine Summe von jährlich 12,5% im Schnitt. Also wirklich deutlich über dem historischen Schnitt und eine außerordentliche Performance. Ich habe das deswegen jetzt reingebracht, weil ich habe heute erst wieder ein paar so Karussellbeiträge gestaltet und da hatte ich zufällig den Vergleich. Genau, aber ansonsten war es das so,
ja. Ja, und wie finde ich auch spannend, weil jetzt war quasi meine Wahrnehmung stark dabei, aber gleichzeitig geht es ja um nackte Zahlen. Ja? Und meine Wahrnehmung war etwas drüber sogar, gestehe ich, weil einfach der Markt so outperformed hat die letzten Jahre. Aber wir sind jetzt bei weitem nicht kleinreden. Also 80% ist ein absoluter Traum für jeden, der in den letzten Jahren angefangen hat.
Ich habe da noch auf einer Slide so dazu geschrieben, ein globaler ETF ist die Benchmark für alles andere, also für Einzelaktien, Krypto, Gold etc. Wer in den letzten 5 Jahren mit seinem Portfolio weniger als im Schnitt so 12% pro Jahr erwirtschaftet hat, bei gleichzeitig höherem Risiko, sollte seine Strategie ernsthaft hinterfragen und oder ein ernstes Gespräch mit seinem Anlageberater führen. Was sagst du dazu?
Stimme ich zu, weil am Ende hat der Markt immer recht. Und wenn ich unterperforme, warum mache ich mir das Leben schwer? Dann sollte ich halt gefälligst einfach nur stupide, breit gesteuerte ETF investieren. Ja? Wenn ich outperform, dann fair enough. Dann musst du auch dazu sagen, hast halt viel richtig gemacht. Ja. Auf meine Situation gehe ich jetzt sicher nicht ein, aber prinzipiell sage ich dazu, ich empfehle oder ich sage jeden, der anfängt, definitiv breitgestreut ETF, Punkt aus, fertig. Da musst du mich in ein Slackchen nicht wirklich auseinandersetzen. Ja, ich sehe das dann als Option für Leute, die sich wirklich stark dafür interessieren und weitergehen und, weiß ich nicht, gewisse Dinge im Alltag, die sie nutzen, vielleicht auch mal umsetzen davon Anteile kaufen, ist alles legitim. Jedoch ist für mich kein Start ins Investitionsleben, sage ich einmal, mit Einzelaktien. Schon gar nicht, aber mit Kryptos, da fange ich jetzt gar nicht an. Aber das muss auch mal gesagt werden, dass man nicht 5 Stufen da irgendwie überspringt, sondern ganz klar bei den Basics bleibt.
Bleiben wir bei den Basics. Community-Blog, wir haben da eine Frage, die per Mail reingekommen ist, zugegebenerweise schon vor vielen, vielen Monaten oder Wochen. Ich habe die schon ewig offen, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir sie schon mal beantwortet haben oder nicht, aber ich nehme es jetzt einfach gerne noch einmal in den Podcast mit rein von der Ulrike. Ulrike schreibt uns, wie das denn ist, investieren im höheren Alter. Macht es jetzt auch Sinn, noch mit 50 plus einzusteigen? Und wenn ja, wie gehe ich dann am besten vor? Die Frage hat mich erreicht eben per Mail. Das ist nicht das erste Mal, dass so eine Frage kommt, das kommt immer wieder auch bei den diversen Webinaren, die wir machen. Und jetzt, Markus, würde ich die Frage an dich weiterleiten. Investieren mit 50 plus, ja und wie? Oder was sind deine Gedanken dazu?
Also ich finde es eine sehr tolle Frage. Ich finde es sehr bemerkenswert, wenn Leute auch mit 50 sagen, 50 plus jetzt einfach sagen, ich möchte noch was vorsagen, ich möchte noch meine Finanzen vielleicht auch eben selbstständiger in die Hand nehmen. Und per se ist die Frage mal mit Ja zu beantworten, dass es Sinn macht aus meiner Sicht. Warum macht es Sinn? Auf der einen Seite eben aus benannten Gründen. Es kann durchaus wirklich den Lebensabend noch einmal versüßen, wie man das so sagen kann. Man hat dann noch die ein oder anderen Jahre. Ist jetzt per se nicht schlecht. Gerade so 10, 15 Jahre hat man dann trotzdem noch. Da geht schon einiges aus meiner Sicht. Natürlich fair, man hat nicht diesen ganz langen Anlagehorizont, der jetzt über diesen Zinseszins auch Effekt jetzt massiv die Rendite da noch reinspielt. Auf der anderen Seite aber sehe ich es auch weitergedacht, dass man sagt, nichtsdestotrotz kann das auch einen Effekt für die Nachkommen haben. Es kann einen Effekt für meine Kinder, für meine Enkelkinder haben. Und wenn es nur Kleinsummen sind. Ich mag das trotzdem sehr gerne, wenn Leute investieren, sich da was vornehmen und dann im Alter davon profitieren. Und wenn es nur Kleinsummen sind, die sie davon zehren können. Meiner Meinung nach spricht da überhaupt nichts dagegen. Und ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man es dann macht. Und es ist auch wieder ein Bereich, wo man wieder was lernen kann, auch im Alter. Und dieses Weiterentwickeln ist auch ab einem gewissen Alter noch immer möglich und heißt nicht, nur wenn man jetzt 50, 60 ist, dass man deswegen ausgelernt hat. Und da kann man viel Wissen mitnehmen und man kann auch anderen Leuten in diesem Alter vielleicht auch nochmal weiterhelfen. Oder man kann es dann an seine Enkel auch noch weiter vermitteln, die vielleicht ganz jung sind und denen dann auch nochmal sagen, hey, ich habe erst jetzt ganz transparent angefangen mit dem Investieren, aber du bist jetzt 18 Jahre alt, du kannst jetzt richtig loslegen. Und was noch dazu kommt, du könntest ja auch vielleicht, weil das machen ja Großeltern auch sehr gerne, ein Sparbuch für seine Enkelkinder anzulegen, dass man hier vielleicht sagt, na, ich versuche doch mal wirklich mal einen ETF-Sparplan zum Beispiel für meine Enkelkinder anzulegen, gerade wenn sie auch noch kleiner sind, dann habe ich hier auch noch diesen Effekt der Langfristigkeit und dann können sie auch im Alter das weiter besparen. Und kann da vielleicht auch ein bisschen den eigenen Kindern oder eben die Eltern von den Enkelkindern ein bisschen unter die Arme greifen. Was sagst du, Matthias?
Ja, ich versuche es jetzt kurz zu halten, weil ich habe den Verkehr gesehen Richtung Niederösterreich aus von dir.
Wo war ich denn hin?
Ich habe gesehen, dass du noch einen Termin zum Paddeln hast und ich möchte natürlich nicht, dass der Podcast im Weg steht, weil wir sind ja schon bei ein bisschen über eine Stunde Aufnahmezeit. Aber meine Meinung ganz kurz da zusammengefasst. Ich finde das auch so, wie du gesagt hast, dass der alleine das Starten, das sich damit auseinandersetzen, das macht etwas im Kopf mit einem. Und wenn man jetzt so schon vielleicht in der Rente ist oder in der Pension ist oder am besten Weg dorthin, dann geht es jetzt nicht mehr darum, primär ein riesiges Vermögen aufzubauen und seine Rentenlücke damit zu schließen, weil die Zeit ist, so ehrlich muss man sein, vorbei. Die Chance hatte man oder hat man im Alter von 20 bis 30 Jahren, sage ich, wenn man da die ersten Schritte setzt oder wenn man sehr gut verdient, dann auch vielleicht ein bisschen später noch. Aber da geht es mehr darum, diese Dinge im Kopf, diese Stellschrauben im Kopf, Blockaden im Kopf zu lösen, dem Ganzen sich zu öffnen, auch für sein Umfeld so ein positives Vorbild zu sein, wenn man das Ganze seriös angeht. Und so wie du sagst, vielleicht dann auch schon für die Enkelkinder was ansparen, ein eigenes Depot, unter Anführungszeichen, im eigenen Depot für die Enkelkinder anzulegen. Das Geld, das man dann auch vielleicht einmal weiter vererben kann, wenn man schon daran denken möchte. Und man wird jetzt im Alter dann wahrscheinlich auch nicht mehr die Summen, so 50.000, 60.000, 70.000 Euro anlegen oder Richtung 200.000, so viel wie eben notwendig wären, um zum Beispiel eine Pensionslücke von 500 Euro im Monat zu schließen, sondern da wird es jetzt gehen, keine Ahnung, ein paar hundert Euro im Monat oder was. Und da kann man sagen, macht es absolut in meinen Augen auch eher Sinn, würde ich befürworten. Und damit würde ich diesen Podcast für heute beenden und bin auch schon ganz gespannt, welche News uns im Laufe dieser Woche erwarten.
Absolut, lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut wieder und war eine spannende Folge.
Super, Markus, dann hab einen schönen Abend und ich freue mich bis bald.
Danke, Matthias, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal, ciao.